Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayer. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen beim Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Sebastian, der Mann von Sarita, die bereits in Folge 77 und 112 von den Geburten ihrer drei Kinder erzählt hat. Heute erzählt uns Sebastian über seinen Weg in die Vaterschaft, der mit der Adoption von Saritas ältestem Sohn anfing. Und dann erzählt er auch noch von den zwei Geburten von Erich und Lilly. Erich ist bei der Geburt verstorben. Wenn das ein Thema ist, was für dich heute zu emotional ist, dann empfehle ich dir, die Folge zu überspringen. Und viele von euch wissen ja, dass Sarita eins der Masterminds hinter dem Women's Nature Vienna ist. Und nochmal für alle Frauen in Wien: wenn ihr noch nicht beim Women's Nature bestellt habt, bekommt ihr 10 Euro Rabatt auf die erste Bestellung mit dem Code THEA10. Und das Women's Nature macht nicht nur Wochenbettboxen, sondern auch die Mondzeitbox und die Mom's Daily Box. Das sind einfach ja wunderbare, nahrhafte Speisen, die dich während deines Zyklus oder im stressigen Mama-Alltag unterstützen können. Und ich kann es echt nur wärmstens empfehlen. Also mit dem Code THEA10 gibt es 10 Euro Rabatt auf die erste Bestellung. Jetzt aber erst einmal viel Freude beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen, Sebastian. Schön, dass du uns heute von den Geburten deiner drei Kinder erzählst.
Hallo Thea, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Diejenigen, die den Podcast regelmäßig hören, kennen deine Geburtsgeschichten schon von deiner Frau Sarita. Und ich freue mich total, dass du auf mich zugekommen bist, um diese Geburten auch einfach nochmal aus deiner Perspektive zu erzählen. Bevor wir anfangen, magst du dich kurz vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus in deinen Worten?
Ja, gern. Vielen Dank. Ich bin Sebastian. Ich bin 37 Jahre alt. Ich lebe in Wien. Meine Frau Sarita arbeitet beim Doula-Kollektiv Women's Nature und hat schon 2 Folgen in deinem Podcast aufzeichnen dürfen. Wir sind eine kleine Familie von insgesamt 2 Erwachsenen, 3 Kindern und wir erzählen heute von unseren Geschichten beziehungsweise wie wir zu unseren Kindern gekommen sind.
Ja, dann lass uns doch gleich anfangen. Dein größter Sohn Malik, erzähl.
Ja, Malik war bereits da, als wir einander kennengelernt haben, also Sarita und ich. War Malik gerade 4 geworden. Also er war schon bereits da, ist nicht mein leiblicher Sohn, das macht aber keinen Unterschied. Wir haben uns kennengelernt und es ging dann relativ schnell, dass auch einfach eine Annäherung stattgefunden hat und ein, wie soll man sagen, also abseits vom Beschnüffeln, dass man sich halt einfach näher gekommen ist. Er hat dann sehr schnell auch angefangen, Körperkontakt zu suchen und irgendwann halt auch Schutz. Also so Situationen, dass er dann nachts plötzlich quasi ins Bett geflogen kam, wenn es gedonnert hat und halt einfach ja Schutz gesucht hat und dergleichen. Und als es mit uns dann halt auch ernster wurde, muss sagen, wir haben ein ziemliches Tempo an den Tag gelegt. Wir haben uns nach einem Jahr bereits verlobt und nach 2 Jahren Beziehung geheiratet und ich würde es jederzeit wieder so machen. dass wir natürlich auch darüber gesprochen haben, wie das dann sein wird mit Malik halt. Also ein leiblicher Vater, habt ihr ja auch schon in der Folge von meiner Frau gehört, war halt nie wirklich existent, gab's nicht, keine Vaterfigur oder dergleichen. Und ich habe eigentlich nur darum gebeten, dass sie anwesend ist, wenn wir das besprechen. Woraufhin sie dann mit dem Hund ging und er sich zu mir umdrehte und sagte, hey du, magst du mein Papa sein? Ich so, ja, auf jeden Fall. Möchtest du das denn auch? Und ja, ich möchte das auch. Und es ist die Geschichte, die sowohl er als auch ich, glaube ich, echt am liebsten erzählen, dass wir uns halt einfach einander ausgesucht haben und seitdem halt Vater und Sohn sind. Und ja, er hat dann angefangen, mich halt Papa zu nennen nach kurzer Zeit und das hat sich bis heute nicht geändert und das ist was, was mich unfassbar stolz und glücklich macht, dass er halt einfach mein Sohn geworden ist.
Oh, ich habe Gänsehaut, wenn du das erzählst. Sehr schön.
Ein kleines Märchen aus dem realen Leben. Und ja, wie gesagt, immer wenn er irgendwo herkommt und Papa hier, Papa da, so die Situation, ich meine, er ist jetzt schon 10, wir haben jetzt schon echt viel Weg zusammen hinter uns und auch viele, viele Dinge. Er macht mich wahnsinnig, wahnsinnig stolz, einfach als die Person, die er ist, aber auch, dass ich sein Vater sein kann. Und das ist, glaube ich, echt eines der größten Geschenke, die ich im Leben je bekommen habe. Dass er halt einfach sagt, aber, weißt du, das ist einfach nur schön.
Ja, und habt ihr diese Vater-Sohn-Beziehung dann auch formalisieren lassen? Sprich, hast du ihn adoptiert?
Ja, ich habe ihn auch adoptiert. Es war mir ganz, ganz wichtig, meiner Frau auch. Wir haben uns dazu entschlossen, dass wir das nach der Hochzeit machen, weil es einfach bürokratisch einfacher ist, als wenn man nicht verheiratet ist. Man nennt es Stiefkind-Adoption, wenn ich mich jetzt recht entsinne, zu vollziehen. Man muss dazu sagen, das war kurz vor Corona, Corona-Hochzeit ungefähr, wo dieser ganze bürokratische Wahnsinn dann da auf uns zukam. Ja, wir haben alles gemacht, getan. Wir sind sehr, sehr oft zum Gericht gerannt. Wir haben alles Mögliche herbeigeschafft und es ist ein bisschen ein schwieriger Prozess, weil dir keiner so richtig sagt, wo du dich gerade befindest in diesem Prozess und was noch alles auf dich zukommt. Du bist halt, also du machst einen Schritt nach dem nächsten, du weißt aber nicht, wie lange du noch gehen musst. Das ist ein bisschen zermürbend. Und dann hatten wir irgendwann mal wieder einen Termin von einer Richterin, der, also du musst es dir so vorstellen, du wirst da halt in diesen Saal gelassen, dann sitzt da die Richterin vor mit allem drum und drunter und du musst dann halt Fragen beantworten. Am Endeffekt gehst du nach 5 Minuten wieder raus und hast eigentlich nichts gesagt. Es werden halt nur Formalitäten geklärt und dergleichen. Anders als bei einer, ich sag jetzt mal, einer Pflegekindadoption oder so, wo du halt komplett durchleuchtet wirst, sagst du halt eigentlich immer nur, ja, ich möchte das und ja, es ist wichtig. Und wir haben dann halt auch diesen anwaltlichen Schrieb aufsetzen lassen, dass halt bereits eigentlich eine Vater-Sohn-Beziehung besteht und wir das eigentlich nur aus, wie soll man sagen, natürlich auch emotionalen Gründen möchten, aber vor allen Dingen, weil wir auch einfach wollen, dass er safe ist, dass er nicht irgendwie in der Luft außerhalb hängt, sondern dass er auch einfach bürokratisch Teil von uns ist und dass er halt auch einfach abgesichert ist. Mir ist wichtig, dass er den Namen tragen kann, wenn er das möchte und das wollte er. Und dass ich halt auch einfach Dinge mit ihm erledigen kann, zum Arzt gehen kann und derlei Dinge.
Ja, und ich meine, für den Fall, dass Sarita irgendwann mal irgendwas zustoßen sollte, dass er
Gott
nicht
bewahre, aber ja,
ohne
natürlich.
Elternteil dasteht.
Selbstverständlich,
Ja.
selbstverständlich. Also, wie gesagt, es war keine Frage, dass das nicht passiert. Es war dann innerhalb der ganzen Corona-Wahnsinnsgeschichte, dass die am Gericht wohl irgendwie ein bisschen was verschummelt haben. Also es war die Adoption abgeschlossen, aber sie haben uns damals erklärt, dass die Namensänderung von Saritas Mädchennamen hin zu unserem Familiennamen jetzt, also Sarita hat meinen Namen auch angenommen, dass das halt automatisch passiert. Das war aber nicht so. Deswegen gab es für 1,5 Jahre circa zwei verschiedene Malix, nämlich den alten mit dem Mädchennamen der Mutter und halt eben den aktuellen mit meinem Nachnamen. Was bürokratisch teilweise echt unfassbares Wahnsinn war. Wir kriegten irgendwann eine Meldung vom Schulministerium, warum denn unser Sohn nicht in die Schule geht. Also, Stoff, Moment. Ich kann bezeugen, dass mein Sohn in die Schule geht, weil ich sehe ihn jeden Tag in der Schule. Ich arbeite auch dort. Was ist hier los? Und so haben wir das Ganze dann gemerkt, dass es halt quasi momentan zweimaliges gibt und dann mussten wir nochmal aufs Amt und alles regeln, aber ja,
Die
das lange wäre es nicht
bürokratischen
gebraucht.
Komplikationen.
Ja, ist wie gesagt Corona und wir waren auch nicht wirklich böse, wir waren eher überrascht und letzten Endes dann auch glücklich darüber, dass wir es halt irgendwie gemerkt haben, weil stell dir vor, das wäre jetzt halt erst irgendwie in 20 Jahren aufgefallen.
Ja.
Und er hat ja dadurch wirklich irgendwelche richtigen Einbußen. Also toi, toi, toi.
Ja. Gut, dann gehen wir mal zum nächsten Kind, zu Erik. Wann kam bei dir oder bei euch der Kinderwunsch auf, noch nach einem gemeinsamen Kind?
Also wirklich datieren kann ich das, glaube ich, rückblickend nicht mehr. Und zwar bewusst, dass wir halt auch unsere Familie erweitern wollen und dass wir halt auch noch einfach Kinder haben möchten. Ja, und wir haben dann wir haben die Verhütung dann eingestellt und einfach gesagt, okay, wir möchten das. Und ohne Druck, wenn es passiert, dann passiert's. Und dann ist es passiert. Genau, dann hat Sarita einen Test gemacht und der war positiv.
Wie war das für dich, so das erste Mal auch so eine Schwangerschaft mitzuerleben?
Das kann man, glaube ich, mit einem Wort sehr schlecht beschreiben. Unfassbar aufregend. Auf jeden Fall auch emotional eine Achterbahnfahrt. Das ist manchmal so ein bisschen so, als würde man einen Film von sich selbst sehen. Also als würde man von außen dabei zuschauen, wie jemand das erlebt, was man gerade erlebt. So ein bisschen surreal. Ja, also ich erinnere mich besonders immer an diese Besuche beim Frauenarzt, weil der Frauenarzt das natürlich beruflich macht und meine Frau das ja auch kann. Also eben diese Ultraschallbilder deuten und sehen und wir vor diesem Ding sitzen und ich sehe eigentlich nur Grau. Ich sehe nur Schnee. Und beide sitzen davor, ja, da ist ein Fuß, da ist ein Kopf, da ist, ah ja, okay, jetzt sieht man auch das Geschlechtsteil. Ich sage, was? Was? Wovon redet ihr? Ja, es ist ein Bursche. Ich sage, schön. Ich hätte es nie erkannt. Ansonsten, es war einfach dabei zuzuschauen, wie sich alles halt einfach verändert, wie die Natur ihr Werk tut, also wie sich der Körper meiner Frau verändert, wie halt alles andere drumherum ist, wie man auch selber einfach immer mehr in diesen Nestbaum-Modus, würde ich jetzt fast sagen, kommt und halt einfach immer ruhiger und fokussierter auf die Familie und aufs Baby bekommen einfach wird, war total interessant. Wir hatten viel um die Ohren während Eriks Schwangerschaft und auch einfach, ich kann nicht mehr zählen, wie viele Fehlstarts wir hatten. Also Anruf auf der Arbeit und jetzt geht's los und ich dann von der Arbeit nach Hause gehetzt und dann war direkt wieder aus und also, weiß ich nicht, 8, 10 mehr. Ich kann es wirklich nicht sagen, aber sehr, 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 sehr viele. Und als es dann wirklich losging, war es auf der einen Seite sehr surreal. So, jetzt ist es wirklich soweit. Und auf der anderen Seite greift halt einfach alles ineinander.
Darf ich dich da vielleicht nochmal einen Schritt zurücknehmen, weil ich würde gerne noch wissen, weil ja Sarita so viel Erfahrung einfach auf dem Gebiet hat. Als Doula hat sie schon unzählig viele Geburten begleitet. Wie habt ihr euch auch als Paar zusammen auf diese Geburt vorbereitet? Und was mich auch noch interessieren würde, das Thema Hausgeburt, die ja beim Erik geplant war, wie standst du dem gegenüber?
Ja, wie gesagt, Sarita arbeitet ja als Doula. Dementsprechend haben wir keine Geburtsvorbereitungskurse per se oder dergleichen besucht. Sie hat mir zum einen mehrere Bücher in die Hand gedrückt, von denen sie den Wunsch hatte, dass ich sie lese, was überhaupt kein Thema war. Was ich auch sehr interessant fand, und wir haben ja auch vorher viel drüber gesprochen, ist halt eben diese Situation, die einen dann im Krankenhaus eventuell erwartet, weil ich glaube, das ist einem gerade als Mann gar nicht so bewusst, was da teilweise passiert. Und dementsprechend auch einfach das Thema der Hausgeburt. Also vorbereitet hat mich in allererster Linie meine Frau. Und ja, ich glaube, am besten war es für mich einfach Fragen zu stellen, so abstrus sie mir auch irgendwie erschienen sind und Antworten zu erhalten von der Person, auf die es halt ankommt. Also, was möchtest du, was kann ich tun, was mache ich in dem Fall? Und da wir ja wirklich einfach auch Monate Zeit hatten, um das Ganze durchzuplanen, waren einfach für mich keine Fragen mehr offen zum Schluss, weil ich glaube, ich jedes Fitzelchen irgendwie erfragt habe, was sie sich wünschen würde, was sie gerne hätte. Sie hatte ja auch schon sehr, sehr genaue Vorstellungen davon, was sie was, wie, wo brauchen könnte. Von daher war ich, glaube ich, bestmöglich für mich vorbereitet. Also ich war ruhig, ich wusste, was ich zu tun habe, und ich war von meiner, wie soll man sagen, von meinem Empfinden auch einfach auf jegliche Eventualität vorbereitet, was irgendwie hätte passieren können. Und das Thema Hausgeburt, wenn es das erste Mal aufkommt oder wenn man es das erste Mal hört, ist man vielleicht noch so, stelle ich mir schwierig vor. Aber dadurch, dass Schwangerschaft, Geburt einfach ein Thema ist, was bei uns viel besprochen wird und was sie halt auch vom Berufswegen natürlich sehr interessiert, reden wir natürlich auch viel drüber. Und nachdem diese ganzen Sachen, die so in Krankenhäusern passieren können oder auch woanders passieren können, mal zur Sprache gekommen sind und eben auch in diesen Büchern niedergeschrieben waren, war ich eigentlich ein großer Fan der Idee der Hausgeburt, weil man, glaube ich, viel, viel selbstbestimmter und viel, viel individueller das Ganze planen kann, was man halt selber braucht. Wir hatten eine hinreißende Hebamme und eine gute Freundin, die auch Doula ist bei uns. Und also ich habe mich wahnsinnig sicher und gut aufgehoben gefühlt und vor allem an einem Platz, wo ich auch was tun kann. Ich wollte auf keinen Fall in der Ecke stehen und zuschauen oder einfach nur auf die Ersatzbank verbannt sein. So, komm, warte, bis du was tun kannst oder bis du irgendwas durch die Gegend tragen kannst oder sonst irgendwas. Ich wollte aktiv Teil sein und das war ich die ganzen Stunden.
Als die Geburt dann endlich losging, ja, wie war das?
Schön in erster Linie. Also es ging sehr langsam und gemächlich los. Wir sind immer wieder ein bisschen gewandert von der Badewanne zurück in die Wohnung, wieder in die Badewanne, ins Bett. Wir hatten so verschiedene Stationen, je nachdem, was halt gerade irgendwie angebracht gewesen wäre oder was Sarita halt gebraucht hätte. Und haben da halt einfach dann die Zeit verbracht, die notwendig war. Es war Ja, es war schwierig, natürlich teilweise zu sehen, als es dann Richtung Erschöpfung ging nach vielen Stunden und auch einfach, ich sag jetzt mal so, die Schmerzen, die mit einer Geburt einfach einhergehen, und man steht halt einfach davor und denkt sich, ja, ich würde jetzt so gerne irgendwas tun, also mehr tun als das. Also, ich glaube, das haben viele, viele Männer, dass sie sich dann eher den Arm abschneiden würden, als noch einmal dabei zuzuschauen, wie ihre Frau leidet. Man steht halt trotzdem da. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist und dass man einfach dann noch das Vertrauen in seine Partnerin hat. Und das hatte ich von vornherein und bis zum Schluss. Und daran hat sich auch nichts geändert, dass sie das halt kann, dass sie stark ist, dass sie weiß, was sie da tut. Und dass ich auch einfach nur meine Rolle zu spielen habe, um sie darin zu unterstützen, stark zu sein, also stark sein für sie. Ja,
Wie
also.
war das dann für dich, als die Entscheidung getroffen wurde, dass die Geburt jetzt ins Krankenhaus verlegt wird?
Naja, es waren bereits mehrere Stunden zu dem Zeitpunkt, und dann, wie soll man sagen, die ersten Stunden waren, wie gesagt, relativ harmonisch und relativ entspannt, und gegen Ende, die letzten anderthalb, die spitzten sich dann doch schon zu, und das war dann auch einfach vom Gefühl her ganz, ganz anders, weil es dann so, ja, ha, wir sollten vielleicht doch, ja, und dann, wie gesagt, also es kam halt alles gleichzeitig. Zum einen hat Sarita halt einfach dann schon sehr abgebaut, in Anführungszeichen. Also ich habe gesehen, dass sie halt einfach die Kraft ausgeht. Ja, sie ist unglaublich stark, aber man hat einfach gesehen, dass diese, ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren fast 12 Stunden, dass einfach dann der Saft einfach raus ist und sie auch einfach Schmerzen leidet. Klar war ich aufgeregt, zum einen, weil der Große ja auch noch da war, also der Malik. Wie tut man, was macht man, wie kann man das jetzt irgendwie alles machen, dann eben noch Corona-Zeit. Keiner wusste so genau, was jetzt los ist. Kann ich überhaupt mitfahren? Ich habe auch von vornherein gesagt, wenn ihr mich nicht in den Krankenwagen lasst, dann renne ich hinter euch her.
So weit ist es ja nicht von euch bis zum Krankenhaus.
Das ist durchaus richtig, aber ich wollte einfach nur, dass klipp und klar ist, dass ich nicht von ihrer Seite weich. Und ja, also wie gesagt, das war einfach eine wilde Zeit. Ich hatte da noch kein komisches Gefühl. Es war halt einfach, okay, es ist jetzt, wie es ist. Wir fahren jetzt ins Krankenhaus und in den nächsten paar Stunden haben wir es dann geschafft.
Ja, wie war es dann? Konntest du im Krankenwagen mitfahren oder
Ja,
musstest du
ja, ja. Also es
hinterherrennen?
war,
Nein.
es war relativ eng, da halt noch zwei, eben die zwei Leute mit hinten drin gestanden sind und so weiter und so fort. Und Sarita auch jeder Huckel irgendwie wehtat und so weiter. Und sie da irgendwie so halb über sie gebeugt waren. Es war ein bisschen Menschen-Tetris hinten im Kofferraum beim Krankenwagen, aber es hat dann letzten Endes gepasst. Ja. Malik war auch versorgt, die Hebamme ist dann mitgefahren, aber hat dann übergeben im Krankenhaus. Aber es hat dann letzten Endes, wie gesagt, gepasst und dann kamen wir halt an.
Ja, wie war denn die Ankunft im Kreissaal?
Es war für mich das erste Mal, dass ich überhaupt einen Kreißsaal gesehen habe. Also ich habe vorher einmal, als wir zu Besuch waren im Krankenhaus, einen Blick reingeschmissen, aber nicht, wie soll man sagen, ich habe es gesehen, aber nicht wahrgenommen. Und dann letzten Endes reinzukommen, da zu sein, war halt komisch. Also die ganze Stimmung ist anfangs recht angespannt gewesen. Es war auch so, ja, ist eine Hausgeburt, die halt schiefgelaufen ist und jetzt ist dies, das und jenes und jetzt machen wir erstmal hier noch eine Untersuchung und da noch. Und ich bin so ein bisschen durch den Raum geschoben worden. Immer so, geh aus dem Weg, setz dich dahin und so weiter, was mir normalerweise sehr auf den Keks gegangen wäre, aber zu dem Zeitpunkt wollte ich wirklich nur noch, dass meiner Frau geholfen wird. Also ihr hättet mich auch in den Schrank stellen können, Hauptsache ihr holt mich hinterher wieder raus. Ja, es war eine
Du
andere
hast
Situation.
gerade die Wortwahl gehabt, deine Hausgeburt, die schief gelaufen ist. Dazu möchte ich nochmal sagen, Sarita ist ja verlegt worden, einfach wegen Erschöpfung. Es war ja nichts mit den kindlichen Herztönen oder irgendwas.
Überhaupt gar nichts, nein. Also dem Erik ging es zu dem Zeitpunkt hervorragend von dem, was wir gesehen haben. Wir sind ja dann auch direkt wieder an die Untersuchung da angeschlossen worden ans CTG. Und es war alles tippitoppi, ne? Es war halt einfach nur so, dass meine Frau mittlerweile vor Erschöpfung beinahe durchsichtig war und sie auch gar nicht mehr konnte. Und das will schon wirklich was heißen. Ja, wie gesagt, und wir waren dann halt da und ja, ich schätze mal, das war ein normaler Krankenhausalltag. Also wir sind angekommen gegen, lass mich nicht lügen, 11, halb 12 nachts. Ja, kommt hin. Genau.
Ja, und dann, ich weiß ja von Sarita, dass sie irgendwann um einen Kaiserschnitt gebeten hat und die Ärzte im Krankenhaus erstmal gesagt haben, nö, nö, das schaffen wir auch so. Wie ging es dir damit, als du Sarita gehört hast, sie hat jetzt gesagt, sie will einen Kaiserschnitt und da sagt jemand von außen, nee, das machen wir nicht.
Ich war kurz verwundert, dass sie das so annimmt, so fordert und so weiter. Aber ich, wie gesagt, ich habe ja den Weg dahin, den Prozess dahin auch gesehen und ich habe sie, glaube ich, noch nie so erschöpft gesehen wie zu dem Zeitpunkt. Und ich wollte in erster Linie einfach nur, dass es ihr gut geht und fand die Reaktion dann im ersten Moment ein bisschen schräg zu sagen, na komm, wir schauen mal. Man muss vielleicht dazu sagen, dass ich da auch einfach dann nur noch dieses etwas, wie soll man das sagen, dieses Grundvertrauen oder so in Leute in Weiß habe. Man ist im Krankenhaus, hier ist man gut aufgehoben, hier ist alles in Ordnung. Also so, weiß nicht, ob man das kennt oder ob das nur bei mir so ist, aber dass man erstmal das Gefühl hat, okay, die wissen schon, was sie da tun. Ja, es war jetzt auch nicht so abgewiegelt im Sinne von, nee, nee, komm, stell dich nicht so an, sondern es war, nein, wir probieren es jetzt nochmal in Ruhe und man hat sie jetzt nicht wirklich gezwungen. Es war, glaube ich, von meinem Empfinden her halt eher eine Ermutigung, dass man es nochmal probieren kann. Und als man dann gesehen hat, okay, die Frau meint das ernst, dass man dann sehr, sehr, also auch schon eingelenkt hat und gesagt hat, okay, wir machen den Kaiserschnitt.
Ja, hattest du dich gedanklich auf einen Kaiserschnitt im Vorfeld schon mal vorbereitet?
Nein.
Wusstest du, wie es im OP abläuft?
In keinster Weise. Es war das erste Mal, dass ich einen OP von innen gesehen habe. Es war das erste Mal, dass ich überhaupt bei sowas dabei war. Und ja, also vorbereitet auf das ganze Prozedere war ich, wenn überhaupt, nur am Rande, weil damit haben wir uns eigentlich kaum auseinandergesetzt. Wir haben mal drüber gesprochen. Und wie das grundsätzlich abläuft, war mir auch bewusst. Es hilft dir in dem Moment halt gar nichts.
Ja, wie war dann der Kaiserschnitt selber? Standest du oben bei Sarita am Kopf?
Ja, es war dahingehend schräg, dass man mich irgendwie, also man hat sie halt quasi mitgenommen in den OP und gemacht und getan und ihr halt die Anästhesie gesetzt hinten ins Kreuz und mich dann aber irgendwie auf die andere Seite von diesem ganzen Gang geschleppt, damit ich mich umziehen kann. Aber man hat mir keine richtige Anweisung gegeben und ich war, glaube ich, auch schon ein wenig verloren um die Uhrzeit. Man hat mich einfach nur in so einen Raum gestellt, mir gesagt, ich soll mich umziehen und das war's. Und ich stand vor diesem Regal und wusste A nicht, was ich davon alles anziehen soll, wusste nicht, wo ich die Größen finde. Ich habe dann einfach angefangen, wahllos nach Dingen zu suchen und die überzustülpen. Ja, dann kam Gott sei Dank irgendwann jemand und hat mich wieder abgeholt, weil nach dem Motto, wo sind sie denn? Und sie müssen ja, ich sage, okay. Ja, und dann ging es rein in den OP und dann war auch schon irgendwie, glaube ich, der Bauchraum geöffnet, wenn ich mich recht entsinne, weil ich halt reingeführt worden bin und alle direkt angefangen haben zu brüllen, nicht dahin, sondern daher. Und dann haben sie mich einfach neben sie gesetzt am Kopf und dann ging es relativ schnell.
Und wie war es dann, als Erik draußen war?
Ja. Ich erinnere mich daran, dass Sarita zwischendurch noch Schmerzen hatte und ich darauf sehr konzentriert war, mich halt irgendwie um sie zu kümmern und zu gucken und zu schauen. Und dann quatscht aber ständig auch jemand irgendwie auf dich ein und jetzt passiert das, jetzt passiert das, jetzt passiert das. Rückblickend war es mit Sicherheit, um uns irgendwie ruhig zu halten. Und das ist auch sehr nett gewesen. Währenddessen ist es halt einfach zu viel. Ich weiß noch, dass er geholt worden ist und in dem Moment, wo die Hebamme sich vorbeugt, um ihn in Empfang zu nehmen, sie ganz große Augen kriegt und mich anstarrt für eine halbe Sekunde. Und dann mit ihm halt in dem Nachbarraum verschwindet. Also es ist, wenn man sich das vorstellen muss, es ist halt dieser riesige Kasten, in dem man sitzt, dieser OP-Saal. Und rechtzeitig ist eine Stahltür und dahinter ist dann halt ein Raum. Und da ist sie dann mit ihm halt drin verschwunden. Ja, und ich habe noch hinterher geschaut. Ich denke, oh, bis gleich. Und ja, weg war sie. Und dann, ja.
Und wie ging es dann weiter? Wie hast du in dem Moment auch mit Sarita kommuniziert oder hast du dir da schon irgendwas Komisches gedacht?
Nachdem sie durch die Tür gegangen ist, sie unmittelbar gefragt, warum schreit er nicht? Und dann hat die Hebamme angefangen, auf sie einzureden, dass das vollkommen normal ist, dass er vielleicht einfach ein bisschen Wasser noch drin hat und all solche Dinge, die ich jetzt nicht mehr rekapitulieren kann. Und ich habe eigentlich nur da gesessen und habe irgendwie ihren Kopf gestreichelt und irgendwas festgehalten. Ich glaube, ihre Schulter, weil die Hand war komplett voll mit irgendwelchen Schläuchen. Und habe halt einfach versucht, sie zu beruhigen. Es war halt, wie soll man sagen, es war sehr, sehr surreal. Also, es ist auf der einen Seite ist halt das Verlangen, ihn jetzt halt bei sich zu haben, einfach übermächtig. Auf der anderen Seite, ja, hat man halt auch so Gedanken im Kopf, wie, ja, das ist normal, jetzt müssen sie noch wiegen, jetzt machen sie dies noch, jetzt machen sie das noch. Und es ist halt, also Sarita liegt da und wird halt noch bearbeitet, also es wird zugenäht und was da nicht alles noch passieren muss. Und ich sitze halt daneben und irgendwie, ich glaube, man kennt das, dass man dann so instinktiv halt irgendwie was spürt, weiß nicht, wie man es besser beschreiben soll, dass halt irgendwie was nicht so ist, wie es sein sollte. Aber man gibt dem vielleicht dann noch nicht so nach oder man ist halt auch irgendwie so. Ich habe mich halt zu dem Zeitpunkt einfach gefreut, dass mein Sohn jetzt einfach auf die Welt gekommen ist und wollte ihn halt sehen und war gar nicht irgendwie in diesem Modus, was könnte alles sein, was könnte alles schiefgelaufen sein, was könnte irgendwie, also was wäre, wenn, war gar nicht irgendwie so präsent. Und dann muss man vielleicht für die Zuhörerinnen auch einfach dazu sagen, dass dieser ganze Prozess von der Entnahme aus dem Bauchraum bis zu dem Moment, wo ich ihn wirklich dann sehen konnte, es waren über 30 Minuten, die wir da verbracht haben, und denn währenddessen ist halt eigentlich noch total viel passiert, weil ständig irgendjemand zu dieser Stahltür marschiert ist, um da durchzugucken, aber ich durfte nicht, ich musste da sitzen bleiben und pipapo und hast du nicht gesehen. Und wie gesagt, rückblickend alles in Ordnung. Wer weiß, was das mit uns angestellt hätte. Aber du hockst halt da. Ja, es ist, auf der einen Seite bist du total aufgeregt, auf der anderen Seite möchtest du dein Kind irgendwie sehen, möchtest aber auch von deiner Frau nicht weg, und also du machst einen Spagat zwischen zu vielen Stühlen. Du hast nicht genug Beine und das ist irgendwie schwierig. Deswegen bin ich nur da sitzen geblieben und habe halt versucht, mich um Sarita zu kümmern und immer mal wieder geguckt. Und irgendwann hat man dann eine Frau schreien gehört, also ein sehr seltsames Geräusch. Und Sarita meinte so, was ist das und warum schreit da eine Frau und was ist da los? Und ich sag, das ist wahrscheinlich einfach in einem anderen Kreissaal. Wahrscheinlich kriegt da gerade irgendjemand sein Kind und das, uff, ne, also Shit-Chat einfach in dem Moment. Und dann kam eben nach, ja, 30 Minuten circa, kam halt die Hebamme dann zurück und kam rein und schaute mich an und sagte, ich hole jetzt kurz ein Handtuch. Und dann bringe ich dich zu deinem Sohn. Ich so, okay. Und auf der einen Seite war es halt sehr, ich sag, ja, cool, ich möchte jetzt zu meinem Sohn und das ist alles, jetzt ist es endlich soweit und mal gucken, wie er ausschaut, mal gucken, wie groß er ist, welche Haarfarbe und also so, weiß ich nicht, so Kleinigkeiten. Und auf der anderen Seite springt, zumindest war es für mich so, springt halt irgendwas in dir an, was die ganze Zeit schreit, da stimmt was nicht. Irgendwas passt nicht. Das Gesicht passt nicht zu der Stimme, die Worte passen nicht zu der Aussage, irgendwie sowas. Also das Gefühl, das du hast, wenn irgendjemand dir was sagt, was du definitiv nicht glaubst. Ja.
Wie war es dann, als du in den Raum auf der anderen Seite der Stahltür geführt worden bist?
Ja, ich bin dann aufgestanden, ich habe meiner Frau noch einen Kuss gegeben und bin dann halt rüber und also es ist wiederum ein ziemlich großer Raum gefühlt, alles irgendwie gefliest und in der Ecke stand halt ein Stahltisch. So ein Rollstahl, irgendwas Ding mit Licht. Und da lag er dann halt drauf und ich bin halt reingeführt worden und ich hab ihn halt da liegen sehen und ich denk, oh, der ist aber groß und der ist so hübsch und check erst gar nicht, dass daneben dann irgendwie wie so Vögel auf einer Stromleitung so drei so junge Schwestern irgendwas stehen, die halt sehr, sehr eng beieinander stehen. Die stehen einfach alle drei nebeneinander in einer Reihe und ich gucke sie so an, ich denke, was ist los? Und dann kommt die Hebamme von hinten und packt mich und fackelt auch gar nicht lang und sagt, es tut mir leid, wir haben alles getan, aber dein Sohn ist tot. Ja, wie gesagt, sie sagte das halt und nahm mich dann sehr fest in den Arm und ich könnte wahrscheinlich den Rest meines Lebens damit zubringen, zu versuchen, das zu beschreiben. Ich weiß es nicht. Am ehesten, beschreiben soll. Es ist ein bisschen so, als hätte einfach irgendjemand deine Seele genommen und durch den Schredder gejagt. Also es kommen hinten einfach ganz viele Einzelteile raus, die alle irgendwas anderes machen. Also ich habe da gestanden und habe sie angeguckt und ich denke, verarsch mich nicht. Und dann habe ich ihn halt angeschaut und lag halt da und hatte diese Nadeln in den Beinen, diese Schläuche, diese Zugänge und war halt einfach offensichtlich nicht da.
Wie lange bist du dann bei ihm geblieben, bevor du zurück zu Sarita gegangen bist?
Wie lange oder warum?
Wie lange?
Oh. Kann ich dir beim besten Willen, also, es können 10 Minuten gewesen sein, es können 15, ich kann es dir beim besten Willen nicht sagen. Ich würde schätzen, es waren 10 Minuten. Ich weiß noch, dass ich zu ihm bin und ihn berührt und gestreichelt habe und in dem Moment hat es mich einfach zerlegt. Also da hat dann einfach die Realität klipp und klar gesagt, was passiert ist und da hat es mich dann wirklich einfach zerrissen. Und ich weiß noch, wie diese drei Damen, die daneben gestanden sind, halt alle gleichzeitig irgendwie in die Knie gegangen sind und den Raum verlassen haben. Und die Hebamme sprang dann irgendwie um mich rum und ich hab auch verstanden in dem Moment, dass die alle irgendwie sich um mich kümmern möchten, aber ich war auf der einen Seite einfach am Boden, schlicht und ergreifend. Ich war fürchterlich, fürchterlich verletzt. Es tat tierisch weh. Ich war mordsmäßig sauer auf nichts und niemanden und auf alle gleichzeitig. Ich hatte Angst um meine Frau. Ich hatte, also ja, alles halt irgendwie. Also ich kann, wenn, als ich, wie gesagt, als wenn ich drüber nachdenke, haben halt einfach verschiedene Aspekte halt einfach kurzzeitig dann die Kontrolle übernommen. Ich habe mich hingesetzt, oder also ich habe mich hingebeugt zu ihm und hab ihn geküsst und berührt und so weiter und habe dann gleichzeitig irgendwie die Hebamme angeschnauzt, dass sie zu meiner Frau gehen soll und sich um sie kümmern soll, was sie auch sofort getan hat. Und dann kam wieder irgendjemand mit einem Glas Wasser und bitte trinken Sie doch was. Ich sage, ich möchte nichts trinken und danke und alles gut. Und möchten Sie ihn dann mal hochnehmen? Ich sage, nein, ich möchte ihn nicht hochnehmen, weil es ist im Endeffekt ist es total verrückt, weil ich wusste, dass ich ihn berühren möchte, ich wusste, dass ich ihn streicheln möchte, aber ich wusste, wenn ich ihn jetzt anhebe und mir auf den Arm lege, dass ich wahrscheinlich an dem Ort ankomme, an dem ich nicht mehr zurückfinde. Also keine Ahnung, ob ich jemals zurückgefunden hätte, aber es war mir einfach, als hätte mich jemand an der Hand genommen, der vielleicht ein bisschen älter ist und ein bisschen schlauer, der gesagt hätte, mach's nicht. Ich weiß, es ist schwer, aber mach's nicht. Und ja, im Endeffekt ist man dann vielleicht auch ein bisschen dankbar dafür, dass man so funktioniert. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ich war da, ich habe getan mit ihm, ich habe ihn gestreichelt, ich habe ihn gefühlt und dann kam die Kinderärztin, die man mehr oder weniger in diesen Raum getragen hat. Also Die wurde links und rechts gestützt von jeweils einer anderen Person, die dann plötzlich vor mir stand und die sah aus wie ein Gespenst. Und die hat einfach nur, die hat auf den Boden gestarrt und vor sich hingestammelt und es tut mir so leid und ich habe mein Bestes getan und ich habe sie einfach nur angeschaut und habe ihr gedankt. Ich so, ich glaub dir. Ich weiß, dass du alles getan hast. Es ist okay.
Und die Kinderärztin war ja auch diejenige, von der ihr den Schrei gehört hattet,
Ja,
ne?
das war die Frau, die geschrien hat. Die hat. Ich bin mir zu 100% sicher, dass diese Frau sich wahrscheinlich beide Arme und einen Fuß abgeschnitten hätte, wenn das was geändert hätte. Es hat halt einfach nicht gereicht.
Ja. Und vielleicht jetzt nochmal für diejenigen, die die Folge mit Sarita noch nicht gehört haben, um das auch nochmal in den Kontext zu stellen. Der Erik ist einfach am plötzlichen Kindstod unter der Geburt verstorben. Das heißt, es gab letztendlich keinen auffindbaren Grund, sondern einfach ja, der sehr, 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 sehr kleine Prozentsatz an Kindern, die einfach versterben unter der
Ja.
Geburt. Ja. Weil wir auch noch von der Geburt eurer Tochter hören wollen, die nächsten Tagen und Wochen, wenn wir das ein bisschen abkürzen, wie ging es dir, wie ging es euch als Familie und wie war es dann auch, das Thema Kinderwunsch wieder anzugehen nach so einem großen Verlust?
Ich glaube, dass unsere Erfahrungen, also Saritas und meine, sich in ganz vielen Belangen gleichen und in manchen sehr, sehr unterschiedlich sind, weil sie beispielsweise nicht in diesen Raum musste. Und das das Einzige war, was mich dann bei der Geburt von unserer Tochter, wie soll man sagen, das war der einzige Wunsch, den ich hatte, dass ich auf keinen Fall wieder in diesen Raum muss. Ja. Das war das und halt das nach Hause kommen danach. Also nachdem wir da lange Zeit mit Erik verbracht haben und ich dann nach Hause gegangen bin, um mich halt auch einfach zum Großen, also zum Malik zu bewegen und so weiter und so fort und halt einfach nach Hause zu kommen. Die Freundin war noch da und hat mich dann auch erstmal irgendwie gefangen und die wusste natürlich auch nicht, was dass sie jetzt irgendwie anderes machen soll, als mich festzuhalten. Und ich komme zur Tür rein und die Tür von meinem Sohn schwingt auf und er kommt in seinem Pyjama mit seinem Stofftier in der Hand aus seiner Tür marschiert und fahren wir jetzt zur Mama? Ich will meinen Bruder sehen. Und ich denke, ja, machen wir. Machen wir gleich. Ja, und ja, wie ging es uns als Familie? Ich glaube, wir haben gekämpft, Reden zu halten und alles dafür getan, damit wir das irgendwie hinbekommen. Wir haben uns mehr oder weniger halt einen Monat genommen, wo wir gesagt haben, okay, das muss jetzt einfach so funktionieren. Wir müssen jetzt in diesem Monat es hinbekommen, so viel davon wie möglich irgendwie abzutragen, zu bewältigen, zu was auch immer. Ja, also wir haben Therapie gemacht, wir haben uns Hilfe gesucht, wir haben selber viel miteinander gesprochen, wir haben alle Register gezogen, die uns eingefallen sind, wir haben auch Medikamente zur Ruhigstellung bekommen, haben aber auch von vornherein gesagt, okay, das geht jetzt 4 Wochen und dann ist Feierabend. Das ist kein Dauerzustand. Aber wir hatten halt auch noch unseren Großen, für den wir halt auch funktionieren müssen und es kann nicht sein, dass der mit zwei völlig fertigen Eltern jetzt irgendwie sein Leben fristen muss. Also wir mussten bis zum gewissen Zeitpunkt oder bis zum gewissen Maß einfach funktionieren. Ich bin nach einem Monat wieder in die Arbeit gegangen. Sarita war auch relativ schnell wieder dabei, sich damit auseinanderzusetzen, wie sie mit ihrer Arbeit fortfahren möchte. Ja, es war schwierig. Also wir hatten es geschafft, dass wir viel unserer emotionalen Risse zumindest pflastern konnten. Aber es waren halt einfach viele Sachen noch und das weiß man vorher nicht. Das mit Abstand Schwierigste war der Alltag und die Menschen, weil die meisten Menschen das gar nicht tragen können, so eine Wucht an Thema und dann sehr seltsam reagieren. Man muss auch vielleicht zur Verteidigung dazu sagen, dass es nahezu unmöglich ist, richtig zu reagieren für uns. Also die Chance, was Dummes zu sagen, ist hoch. Aber es gab einfach sehr, sehr viele Situationen, die wir erlebt haben, wo wir einfach gesagt haben, okay, Tag gelaufen, ne? Reicht
Magst du
dann wieder.
vielleicht mal ein Beispiel geben von so einer Sache, die gar nicht ging? Ich finde es einfach mal gut, das auch zu hören, vielleicht für die, die zuhören, weil ich glaube, man findet sich schnell in so einer Situation, wo man dann denkt, was sage ich jetzt? Und dann schnell irgendwas sagt, bevor man gar nichts sagt.
Also, was mir nachdrücklich schwierig und wirklich, also was für mich sehr, sehr hart war, war auch einfach die Differenzierung zwischen Mutter und Vater. Also es gab im Krankenhaus beispielsweise eine Frau, die meiner Frau dann um den Hals fiel, also mit Blumen kam und ihr quasi ins Bett entgegensprang, als wir kurz davor waren zu gehen. Und sie geherzt hat und um Gottes Willen und du Armes und du hast sie nicht gesehen und dann aufstand, mir auf die Schulter klopfte und sagte, stark sein. Und ich gucke sie an und ich denke, was?
Oha.
Ja, solche Geschichten, schön in Anführungszeichen, war auch kurz nach dem Verlust hat eine Nachbarin von uns ihren Ehemann verloren. Der Mann war schon alt, war gestürzt und ist halt einfach im Schlaf verstorben. Und ich war in der Situation, dass ich zu Hause war, als sie das gemerkt hat. Und ich bin halt runter und habe halt versucht, ihre Tür irgendwie zu öffnen, weil ich sie halt schreien gehört habe und habe halt diese völlig aufgelöste Frau dann vorgefunden und eben den Leichnam ihres Mannes. Und habe dann auf ihren Wunsch hin auch bei der Beerdigung teilgenommen. Es waren Nachbarn, wir waren gutes Verhältnis und so weiter und so fort, war alles cool. Und es kommen andere Nachbarn zu mir, mit denen wir nicht viel zu tun haben, und die Frau kommt auf mich zu und nimmt mich in den Arm und es ist so schrecklich, es ist so schrecklich, bitte sag deiner Frau, es tut mir tierisch leid. Ich gucke sie auch nur so an, ich denke, ja, mache ich, aber bitte vergiss nicht, ich habe auch ein Kind verloren und ich stehe hier. Also ich sage jetzt mal so Menschen, die mehr Holz sind als human, die dir halt dann einfach Dinge drücken, die halt einfach unter aller Kanone sind. Ja, also von Leuten, die dich anschauen, die ins Gesicht sagen, machst du halt ein neues. Ja.
Ja, schrecklich.
Ja. Ekelhaft.
Okay, lass uns, ja, nee, danke, dass du das nochmal geteilt hast. Solche Sachen finde ich auch immer wichtig, laut auszusprechen. Und trotzdem denke ich, lass uns da nicht zu lange jetzt verweilen. Ich glaube, da könnten wir wahrscheinlich noch stundenlang uns drüber aufregen. Als Sarita dann wieder schwanger war mit Lilly und es auf die Geburt zuging, wie war das für dich? Wie warst du dem Thema Geburt gegenüber eingestellt?
Wir haben nach Eriks Verlust, ich glaube, nach 2 Tagen, das sind aber auch wir, also Sarita und ich, nach 2 Tagen einfach gemeinsam im Krankenbett gesessen und haben das Thema quasi gleichzeitig angesprochen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man halt irgendwie beiden liegt das so am Herzen und dann sprechen es beide irgendwie gleichzeitig aus. Also wir haben das häufiger. Dass wir halt beide gesagt haben, dass das Thema Familienplanung ist für uns nicht abgeschlossen. Es ist grauenvoll und wir schaffen das, aber wir sind nicht fertig. Und wir waren beide der gleichen Meinung, dass wir uns jetzt einfach die Zeit nehmen, bis alles so weit verheilt ist, wie es verheilt sein kann, emotional und natürlich auch einfach Saritas Körperlichkeit. Und wenn es dann wieder in Ordnung ist, auch wenn uns zum Beispiel der Gynäkologe erlaubt, dass es jetzt halt wieder geht, dann machen wir weiter. Und diesen Entschluss haben wir relativ schnell gefasst und haben den auch so verfolgt und genau wie beim Erik einfach gesagt, okay, ganz ohne Druck oder Zwang oder so, es ist, wenn es passiert, passiert. Und dann sind wir glücklich, wenn es passiert. Ja, und eines ich glaube, es war ein Sonntag eines Morgens, ist sie aus dem Bett gestiegen und ich habe mich noch auf den Rücken gedreht und mir gedacht, schön, dass Sonntag ist. Und auf einmal kam sie ins Schlafzimmer zurückgaloppiert und sprang mit einem Schwangerschaftstest ins Bett und zeigte mir den ganz aufgeregt. Und ich glaube, da ist ein Streifen, ich glaube, da ist ein Streifen, ich sehe da was. Und da war dann tatsächlich was zu sehen. Und wir waren extremst baff. Ja. Es war überraschend.
Und wie ging es dann weiter?
Ja, es war eine wiederum eine schöne und eine intensive Zeit. Es war viel mehr mit Angst verbunden und mit Angst geprägt. Ich meine mich zu erinnern, dass sie es ja eh auch schon erzählt hat, dass wir relativ häufig außerhalb der normalen Termine beim Frauenarzt waren, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Der ganz, ganz großen Dank verdient hat, der gute Mann, der jedes Mal einen Termin gehabt hat, um zu gucken, ob eh alles in Ordnung ist und ob eh alles passt und das Herzlein schlägt und alles tippitoppi ist. Und ja, es war halt einfach alle paar Wochen war es einfach so weit, dass wir wieder zum Frauenarzt mussten, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Und ich bin dankbar dafür, dass wir diese Termine gehabt haben und auch dankbar dafür, dass Sarita ihre Angst da auch einfach nachgegeben hat, weil ich hätte das, glaube ich, auch nicht gewollt, dass sie da jetzt irgendwie das als Spinnerei abtut oder das irgendwie so unter den Teppich kehren lässt, weil man macht das nicht oder es ist halt einfach nicht so, weil ich wäre am liebsten jeden Tag dahin gelaufen, um mir das anzuschauen, einfach nur, weil ich sehen wollte und weil es gut ist zu sehen, dass alles okay ist, weil es einem einfach die Sicherheit dann gibt.
Ihr habt euch
Eben.
ja dann für die Geburt entschieden für einen geplanten Kaiserschnitt und du hast es gerade schon angesprochen, ihr wart dann wieder in demselben Krankenhaus, wo auch Erik geboren worden ist, sprich auch ähnliches Setup. Wie ging es dir dann ja in den letzten Tagen und auch Stunden vor diesem Kaiserschnitt und dann auch beim Kaiserschnitt?
Ja, wild. Es war sehr wild, weil wir haben im Vorfeld alles geklärt und es war halt, wie gesagt, der gleiche Ort, der gleiche Saal und auch die gleiche Tür mit dem Raum, den ich nicht sehen wollte, woran man sich im Übrigen gehalten hat. Ich musste da nicht nochmal rein. Mir ging es gut, einigermaßen gut, bis zu dem Zeitpunkt, als ich gecheckt habe, dass der Chirurg, der Sarita operieren wird, der gleiche ist, der damals operiert hat. Dann ist mir dann kurz das Herz in die Hose gerutscht. Ich denke, ach, komm schon. Das war einfach so, einfach eine schräge Situation. Das war so das eine Tröpfchen im Fass, was dann zum Überlaufen gereicht hat. Ich war mega aufgeregt. Ich war wahnsinnig nervös und ja, es ist halt einfach so, du kannst noch so gut vorbereitet und noch so durchdacht, reflektiert oder was auch immer sein. Wenn du dich einmal verbrannt hast, dann macht das was mit dir, wenn du in die Nähe von Feuer kommst. Und das, ja, war halt einfach so. Wir waren da, es waren alle unfassbar nett zu uns. Wie auch damals beim Erik und viele konnten sich auch noch erinnern und haben uns unfassbar nett behandelt und wie Familie teilweise. Und trotzdem stehst du halt da und denkst dir, ja, und dann rein in den OP, alles wieder wie damals und es passiert alles und dann kommt halt endlich der Satz, Achtung, jetzt kommt sie und wir sitzen halt beide da nebeneinander und dann hörst du halt einfach dieses Geräusch, wenn sie das erste Mal halt einfach losplärrt und also wir haben eine Freundin mit dabei gehabt, die Geburtsfotografie macht und halt Fotos von uns geschossen hat und von Lillys Geburt und so weiter, die auch genau diesen Moment halt einfangen konnte, wo sie halt das erste Mal einfach schreit und wir sind halt beide einfach zerflossen. Ja.
Das kann ich mir vorstellen. Ich
Ja.
weiß auch noch, ich habe an dem Tag an euch gedacht und als dann von Sarita die Nachricht mit dem ersten Foto kam, sind auch bei mir natürlich die Tränen gelaufen. Also.
Ja, ich war genau wie bei allen anderen Kindern, also unseren Kindern, einfach vom Fleck weg irgendwie verliebt. Es ist so übermächtig. Dann kommt sie da um die Ecke und wird dir gereicht. Und ich habe das erste Mal so ein klitzekleines Wesen in der Hand und weiß gar nicht, wie ich sie festhalten soll. Und sie macht und tut und schreit und hast sie nicht gesehen. Und ja, also du hast sie halt am Arm und ich wollte sie der Sarita irgendwie zeigen und pipapo und also es war einfach unfassbar übermächtigt und dann hat sie das erste Mal halt auch noch irgendwie zugepackt und nach meiner Hand beziehungsweise meinem Finger gegriffen und sich da halt irgendwie dran festgehalten und da war dann einfach aus. Ne? Also, ich glaube, das ist dieses urtypische Vatergefühl, so es kann kommen, was will und wenn der Himmel runterkommt, ich stehe dazwischen. Es ist einfach das. Es ist so, es kommt dann einfach und das ist dann einfach da. Es gibt einen davor, es gibt einen danach und du möchtest das davor dann einfach nicht mehr haben. Ich hoffe, das macht irgendwie Sinn.
Ja. Lieber Sebastian, ich glaube, ich könnte noch stundenlang mit dir sprechen. Abschließend, was würdest du vielleicht anderen Familien von Sternenkindern und vielleicht auch den Vätern mit auf den Ge Weg geben wollen, wenn es sowas gibt?
Zum einen ist es, glaube ich, wichtig, sich bewusst zu machen, dass es fast nichts gibt. Also es gibt für Frauen schon nicht besonders viel, finde ich. Für Männer, speziell für Väter von Sternenkindern, gibt es gar nichts nach meiner Recherche oder eben wirklich nur zwei, drei Dinge, die vielleicht auch nicht für jeden in Ordnung sind. Ich kann jedem, dem das passiert, nur ans Herz legen, sich Hilfe zu suchen. Egal wie die ausschaut, Hauptsache nicht destruktiv. Und darüber zu sprechen, was das mit euch macht, dass ihr aussprecht, was ihr braucht, dass ihr teilt, was ihr haben wollt, weil genauso wie die Mutter, die ein Kind verloren hat, habt ihr als Vater das halt auch erleben müssen. Und es ist wichtig, dass ihr das aussprecht, weil ich bin mir sicher, dass irgendjemand da sein wird, der zuhört. Und wenn all das nicht hilft und es keinen gibt. Vielleicht hört ihr euch diese Folge an, vielleicht kann man irgendwie einen Kontakt herstellen. Ich würde mich freuen, sollte man irgendjemandem damit helfen können, sei es mit der Geschichte oder auch einfach mit einer Konversation, damit es
Genau.
vielleicht ein bisschen besser aufgefangen wird.
Ja, sehr gerne. Also wenn es jetzt jemand hört und gerne mit dir sprechen möchte, dann können
Ja.
sich die Hörerinnen und Hörer an mich wenden und ich gebe deinen Kontakt weiter.
Ja.
Ah, vielen lieben Dank, Sebastian. Ich
Danke dir, Theo.
wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Liebe.
Danke, euch auch.